Vater, hab Dank, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, ja, dass wir gestärkt sind jetzt auch durch das, was du uns gestiftet hast, dein Mahl, Herr, und wir dürfen dein Wort auch aufnehmen als das, was unsere geistliche Nahrung ist, Herr, und so schenk uns das und komm uns jetzt nahe, Herr, deinem Wort. Amen. Wer noch im Arbeitsleben steht, für den sind so die Monate April bis Juni eigentlich eine gute Zeit, weil es gibt ganz viele Feiertage, stimmt's? Also Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, das sind sicher ganz wichtige Tage, die wir auch feiern. Aber wir haben sie schon vor 14 Tagen gehabt, ne? Da war 1. Mai, war ja auch Feiertag, lag dieses Jahr für Arbeitnehmer nicht so günstig. Aber auch letzten Sonntag war ein Feiertag, eigentlich. Wisst ihr noch welcher? Also ich höre Muttertag. Ganz leise habe ich das gehört. Ja, also ihr dürft Mut haben. Ne? Ja, da war auch, den hatte ich da vergessen, aber... Nein, ich habe dann abends meine Mutter noch angerufen. Hat sich gefreut. Nee, aber es war auch Tag der Befreiung. Wisst ihr das? Tag der Befreiung, das hat mich beschäftigt, auch in diesen Tagen. Konnte ja dann leider an dem Tag selber nicht da sein, aber ich finde das so passend, diesen Tag für uns. Ja, ich habe das Wort zu viel, ja, so Tag der Befreiung. Ne? Und ich fände es jetzt schade, einfach so vorbeigehen zu lassen, ja, weil das so ein schöner Begriff ist. Tag der Befreiung. Und er soll uns ja eigentlich daran erinnern, dass also vor 77 Jahren ja der Zweite Weltkrieg endete, zumindest hier in Europa, und der Spuk des Nationalsozialismus, zumindest hier in Deutschland, dann erstmal vorbei war. Und das ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig in unserer Geschichte, dieses Datum. Ja, zumal wir ja gerade auch wieder in so einem Konflikt stehen, der uns sehr nahe gekommen ist. Das ist ja beschäftigt uns ja zurzeit auch. Nicht selben Schrecken wie damals und wollen wir auch hoffen und beten zu unserem Herrn, dass dieser Konflikt auch bald ein Ende wieder nimmt. Darüber hinaus finde ich die Bezeichnung dieses Tages als Tag der Befreiung so unglaublich passend für das, was uns als Nachfolger Jesu so bewegt. Oder? Ja, was wir dann selbst erlebt haben, was wir auch verkündigen dürfen. Und das ist mir schon immer deutlich geworden in der ersten Gemeinde, in der ich war. Das ist jetzt also 40 Jahre her, wo ich zum Glauben gekommen bin, die Freie Evangelische Gemeinde in Leipzig damals. Die hatte ihre Gemeinderäume in der Straße der Befreiung, 8. Mai 1945. Ja, es gab damals solche Namen zu DDR-Zeiten. Ja, aber ich fand das so unglaublich passend, die Freie Evangelische Gemeinde in der Straße der Befreiung. Das machte sich unglaublich gut so auf Briefbögen und auf Gemeindeurkunden. Ja, und das ist eigentlich ein bisschen schade. Mit der Wende ist da nicht immer alles besser geworden. Da wurde die Straße dann wieder umbenannt in Dresdner Straße. Ach, Straße der Befreiung, das hat so gepasst. Ja, und da hat mich das immer ein bisschen beschäftigt. Für die Menschen im Frühling 1945 war das Ende dieses sechsjährigen furchtbaren Krieges. Er hat ja in jeder Familie menschliche Tragödien, Verluste und Trauma dahinter ließ. Natürlich eine sehr prägende Zensur in ihrem Leben. Ich weiß das noch, also von meinen Großeltern, ich hatte das Privileg, dass beide Großväter aus dem Krieg wieder zurückkamen. Das war bei weitem nicht bei allen so. Ja, aber ich weiß also von den Erzählungen auch meiner Eltern, wie die das geprägt hat, auch als Kinder. Ne? Unsere Generation, meine Generation, hat solchen Einschnitt ja jetzt nicht so erlebt. Kann man auch dankbar sein. Aber auch wir können und müssen ja Befreiung erleben. Jetzt vielleicht nicht von so einem Kriegstraumata, aber wir dürfen auch Befreiung erleben. Und wer Jesus sein Leben hingibt, der wird befreit von der Herrschaft der Sünde. Das ist ja unser Anspruch an Befreiung. Und so sagt es Jesus auch von sich selber, Matthäus 20, der Menschensohn kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesu Leben als Lösegeld, damit wir aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Haben das ja auch gefeiert hier. Das ist die entscheidende Wende in unserem Leben oder kann die entscheidende Wende in unserem Leben sein, wer das noch nicht erlebt hat. Aber wer es erlebt hat, der kann das bezeugen, dass sich da eine Weite im Leben öffnet mit dieser Befreiung. Ja, man sieht das ja auch, wenn die Fesseln gesprengt werden, dass sich da eine Weite im Leben öffnet, ja, in der Erkenntnis auch, was Leben ist. Endlich eine Perspektive über die Schwelle des Todes hinaus, in der Selbstbegrenzung hinaus. Unter der Herrschaft zur Sünde zu leben, heißt ja eigentlich auch im Krieg zu leben. Nämlich im Krieg mit seinem Schöpfer, der Gutes für uns will, für mich will. Und die uns aber innewohnende Sünde, die will und wird uns aber zerstören. Wir dürfen uns nichts vormachen, wie eben den Krieg auch zerstört. Wir sehen ja die Bilder im Fernsehen, was so eine Bombe mit Wohnhäusern macht. Und Sünde ist ja wie eine in uns innewohnende Bombe, die uns von innen heraus zerstört. Unsere Persönlichkeit, unsere Zukunft, unsere Beziehung zu unserem Schöpfer und zu unseren Mitgeschöpfen. Und wir leben immer in der Angst, solange wir unter der Herrschaft der Sünde sind, dass diese Bombe irgendwann sichtbar hochgeht. Und davon will uns unser himmlischer Vater befreien. Er will uns Frieden geben. Ja, von dieser Gefahr, dieser innenwohnenden Bombe der Angst, dass das alles zerstört. Und Jesus kann uns Frieden geben, weil er der Friedensbringer ist. Friedefürst, so wird er bei Jesaja genannt. Und Jesus nahm die Folge meines Krieges mit Gott auf sich und gibt mir Frieden und Befreiung. Tag der Befreiung. Das ist wirklich ein Grund zum Feiern, für mich ganz persönlich, von allem für uns, die wir das durch Jesus erleben durften. Aus diesem Anlass möchte ich gerne einen biblischen Bericht über eine Befreiung mal mit euch betrachten. Es ist die Befreiung der Bewohner von Ziklag durch David. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt. Steht im ersten Buch Samuel, im Kapitel 30. Wer eine Bibel mit hat, kann ich immer nur empfehlen. Der kann das gerne mit nachschlagen oder auch im Handy. Ich gehe mal davon aus, weil es am Handy fummelt, dass das die Online-Bibel ist. 1. Samuel, Kapitel 30. Ich werde sie jetzt nicht vorlesen, es ist eine längere Geschichte, ich werde sie mal so ein bisschen nacherzählen und immer mal darauf eingehen, was das für uns bedeutet. David war zu der Zeit in einer ziemlich schwierigen Situation. Er musste sich mit den Fürsten da von Philister auseinandersetzen. Es gab ja diese fünf Philisterfürsten und die standen gerade vor einem Kriegszug nach Israel. Wollten also, ja, da sind wir jetzt stark genug und jetzt fallen wir nach Israel ein. Und David stand damals in den Diensten des Philisterfürsten Achish, ja, musste ja vor Saul fliehen, hat dann Heimat gesucht und so. Und der Achish, der konnte ihn gut leiden, die waren wie Freunde. Und er stand also in dessen Diensten und hatte ihm also auch einen Wohnort zugewiesen, nämlich Ziklag. Und nun stand die Frage, was machen wir jetzt mit David, wenn wir gegen Israel ziehen? Die anderen vier Philisterfürsten hassten ihn, und die haben ihn nicht vertraut, haben gesagt, naja, wenn wir da jetzt losziehen, dann fällt er uns im Rücken. Und wir können den da nicht gebrauchen und haben ihn nach Hause geschickt. Achish war traurig, aber es war eigentlich gut für David, er wollte ja eigentlich nicht gegen seine Brüder kämpfen und so durfte er nach Hause gehen. Als er aber nur nach Hause kam, zu seiner Stadt Ziklag, da erwartete ihn und seine Männer einen Riesenschock. Ja, er war also in der Auseinandersetzung mit den Philistern, ja, wie macht er das und so. Und aber ein ganz anderes Volk, die Amalekiter, das waren Reiternomaden, ja, also mit Kamelen sind die geritten, also aus der Wüste, aus dem Süden. Die hatten einen Raubzug unternommen und die ganze Stadt Ziklag vernichtet. Alles, was darin lebte, Menschen und Vieh, hatten sie geraubt, mitgenommen. Und das hieß damals für die Menschen Sklaverei. Furchtbares Schicksal. Aus der Sicherheit einer vertrauten Heimat hinausgerissen von Fremden, anderen Kulturen, mit der Perspektive lebenslanger Sklaverei. Niemand war übrig geblieben. Alle Frauen, Söhne und Töchter von David und seinen Männern, also 600 Leute um sich geschart, die mit ihm da zurückkamen, alle waren weg. Da kann man sich so ein bisschen reindenken, was den Heimkehrern da durch den Kopf ging, oder? Unsere Leute, wo sind die? Was ist mit denen? Was ist ihnen geschehen? ja, darüber hinaus ihr gesamter Besitz, ja, also die Viehherden und so, was also ihren Reichtum auch ausmachte, alles war weg. Und da waren sie wie vor den Kopf geschlagen. In unserem Bericht steht da, sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Kann man sich da mal reinverdenken, ja, in die Situation? Sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Von harten Männern wird das gesagt. Das waren ja Kriegsleute. Da richtete sich die Wut der Gefährten gegen David und sagten, du bist schuld. Ja, sie wollten ihn steinigen, das steht da. Und waren kurz davor, das zu tun. Und was konnte jetzt David tun in so einer Situation? Kommt er nach Hause, alles weg. Wir würden in der Situation sicher die Polizei anrufen. Ne? 110 gab es damals noch nicht. Was macht David? Er überlegt sich, was können wir tun? Können wir ihn nachjagen? Hat das überhaupt irgendwelchen Sinn, jetzt die zu verfolgen? Sind die nicht schon zu weit weg? Ja, haben sie die Frauen und Kinder schon auf dem Sklavenmarkt verkauft? Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Das steht hier. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Ich wünschte mir so für mich und für euch sicher auch, dass wir in solchen schlimmen Lagen, in die wir manchmal kommen, dass wir diesen Weg gehen, den David ging, zu Gott zu gehen. Zu sagen, bei dir suche ich Hilfe. Ich bin an den Grenzen meiner Möglichkeiten, ich bin über die Grenzen meiner Möglichkeiten heraus, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich suche bei dir Hilfe. Also David war ja nicht ohne Plan, aber er hat das mit Gott besprochen. Und so rennt er also nicht hirnlos hinterher aus dem Antrieb seiner Hormone, also, sondern er fragt Gott, soll ich ihnen nachjagen? Werde ich sie einholen? Was sagst du dazu? Was ist dein Wille in dieser Situation? Und Gott bejaht das. Er sagt, ja, du sollst ihnen nachjagen, du sollst sie einholen und du wirst die Gefangenen befreien, sagt er. Du wirst für die Gefangenen zum Befreier werden, mit meinen Worten. Das ist eine Zusage Gottes, für die eigentlich in der Situation nichts gesprochen hat. Nichts hat in der Situation dafür gesprochen, dass das wirklich eintrifft. Aber Gott hat ihm diese Zusage gegeben. Denn bei Gott und mit Gott ist Hoffnung, auch in der ausweglosesten Situation. Das dürfen wir lernen. Das dürfen wir glauben, das dürfen wir uns zusprechen lassen. Wenn wir bei ihm Hilfe suchen, dann sind wir nicht hilflos. Er kennt unsere Situation, er weiß, was wir brauchen, er weiß, was zu tun ist. Und erst dieses Gehen zu Gott, dieses Fragen Gottes, das macht das Handeln von David und auch unser Handeln, wenn wir denselben Weg gehen, sinnvoll. Dann ist das nicht bloß Aktivismus, dann ist das nicht etwas, Hauptsache ich habe was getan, was ich konnte, sondern da besteht Hoffnung. David hatte einen Plan, aber er bespricht ihn zuerst mit Gott. Und als Gott seinen Segen dazu gibt, da geht David los, ja, dann kann er seine Leute motivieren und sagt, ja, ich habe vom Herrn die Zusage, lasst uns da losgehen, ja, wir kriegen das hin mit Gottes Hilfe. Und ich denke, das ist auch für uns heute immer noch eine gute Empfehlung. Ja, wir haben ja auch unsere Vorstellungen, wie wir mit Krisen und Schwierigkeiten umgehen können. Aber es ist umsonst, wenn Gott nicht dabei ist, wenn er sich nicht sein Ja dazu gibt. Als David also die Zustimmung, die Zusage Gottes hat, dass es gelingen wird, da bricht er mit seinen Gefährten auf. 600 Leute, wie gesagt, Kriegsleute, das scheint erstmal relativ große Masse, aber er verfolgt ja ein ganzes Volk. Ja, die Amalekiter waren also ein recht zahlreiches Volk und da sind 600 Leute eigentlich nicht viel. Ja, und vor allen Dingen kannten die sich in der Gegend bestens aus, das waren also auch Wüstenkrieger und kamen also aus dem Süden mit Kamelen. David war ja nur mit Pferden ausgestattet. Also die waren eigentlich viel besser ausgerüstet. Die Amalekiter kannten sich bestens aus in der Gegend, dort David nicht so. Also nichts sprach für David, nichts sprach für die Zusage Gottes, dass es gelingen wird. Aber David hat darauf vertraut. Sagt, ja, mit Gottes Hilfe gehen wir los. Er hatte keine Vorbereitung, wahrscheinlich wenig Proviant und Wasser, dazu war ja gar keine Zeit. Und er ging hinein in eine Wüste, die allen alles abfordern würde, im Vertrauen. Und so kam es auch, dass also nicht alle diesen Ritt durchhielten. Ja, und dann berichtet 200 Leute, die waren so groggy, so fertig, die kamen ja nur schon hier also vom Treffen, also die waren ja bloß eine Zwischenstation, die waren so fertig, die mussten abbrechen. Erinnert mich ein bisschen an die Geschichte von Gideon, kennt ihr die ja? Ja, wo Gideon, da soll ja auch dagegen, anderes Volk, weiß ich nicht genau, Midianiter, gegen die Midianiter sollte er kämpfen. Und da schmolz die Truppe ja auch mal mehr zusammen. Ne? Und da fragt man sich, ja, warum, wenn ich mit Gottes Auftrag unterwegs bin, warum passiert da sowas? Warum werden die Bedingungen dann immer noch schlechter? Aber Gott denkt sich was dabei. Ne? Denn wenn das eintrifft, was er zugesagt hat, dann ist das nicht unsere Kraft, dann ist es nicht unser Erfolg, sondern es ist Gottes Erfolg. Und Gott kann seine Ziele erreichen, ja, auch mit wenigen Leuten. Ja, weil es nicht auf uns ankommt, es kommt auf Gott an. Also lässt David hier 200 Leute zurück und reitet weiter mit 400 Leuten in diese fast unlösbare Aufgabe. Und da kann man sich schon fragen, was mutet Gott hier David eigentlich zu? Was mutet er uns da manchmal zu, wenn wir solche Erfahrungen machen? Aber er möchte uns lehren, so wie David damals, es ist seine Kraft, die uns Schwierigkeiten überwinden lässt. Und jetzt kommt es endlich mal zu einer guten Nachricht. Ja, bis jetzt gab es ja nur Schicksalsschläge. Jetzt kommt es mal zu einer guten Nachricht. Und zwar finden sie einen zurückgelassenen Sklaven aus der Truppe dort. Ja, also sie sind den Amalekitern hinterhergeritten. Wahrscheinlich waren die Spuren gut zu lesen. Und plötzlich finden sie da einen ägyptischen Sklaven, den die Amalekiter da verloren haben. Und der kann ihnen sagen, wo die eigentlich hin wollten, wo sie finden können. Die Begründung dafür, dass der da in der Wüste rumliegt, der Sklave, die ist hochinteressant. David fragt ihn also und da sagt er, mein Herr hat mich hier liegen gelassen, als ich vor 3 Tagen krank wurde. Ich finde das hochinteressant, das ist einer der wichtigsten Personen eigentlich in der Geschichte. Ja? So gehen also die Amalekiter, die Menschenräuber, die Versklaver mit denen um, die ihnen gehören. Wenn ich dich nicht mehr gebrauchen kann, dann lasse ich dich zum Sterben zurück. Du bist mir gar nichts wert. Wenn du mir keinen Nutzen mehr bringst, lasse ich dich einfach fallen, ja, und kannst dich selber um dich kümmern. War natürlich für David sich auch die Frage, wie ist denn das eigentlich, wenn einer von seinen Frauen oder Kindern oder was weiß ich nicht mehr kann? Ja? Wird er genauso zurückgelassen? Das hat sicher die Sorge nicht verringert. David dagegen ist barmherzig. Er hätte jetzt, also der Sklave erzählt ihm also, er ist da mit seinem Herrn, also mit nach Ziklag gezogen und er war an dem Raub da beteiligt, an der Versklavung und so weiter. Und David hatte alles Recht der Welt gehabt, den Sklaven einfach einen Kopf kürzer zu machen, denn er war ja schuldig. Aber David ist nicht so, man merkt an ihm die Barmherzigkeit Gottes, er nimmt diesen Mann in seine Truppe auf. Ja, der hat auch gesagt, ich will auf keinen Fall wieder zurück in die Herrschaft meines Herrn, der Sklave. Ich will da nicht wieder zurück. Und David nimmt ihn also in seine Truppe auf und er kann ihm also den Weg zeigen, wo also die Amalekiter sind und führt sie dann dahin. Als sie also dieses Heerlager gefunden haben, der Amalekiter, muss das ein riesiges Heerlager gewesen sein. Ja, in unserer Geschichte steht, sie zerstreuten sich über die ganze Ebene. Also riesig. Stell mir das so vor, wie sie über einen Hügel reiten und dann so die Ebene sehen, wo die dann alle, das ganze Heerlager da verstreut ist. Wie gesagt, auch das erinnert ein bisschen an die Geschichte von Gideon. Also eigentlich keine Chance. Die waren da ganz fröhlich, die Amalekiter feierten da ihren Raub und ihren Sieg und dass sie viel Beute gemacht hatten, aßen und tranken. Und David lässt sich aber nicht abschrecken, sondern er greift im Morgengrauen dann das Heerlager an. Ja, und da kämpfen sie den ganzen Tag, steht dort. Sie kämpfen den ganzen Tag. Das muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. David hat ja die Zusage gehabt, du wirst siegen. Der Sieg ist ja deiner, weil ich dir das sage. Und trotzdem ist Kampf nötig, harter Kampf nötig, den ganzen Tag. Oder? David hat nicht am Rand des Heerlagers gestanden und gesagt, nur Gott, mach mal, du hast doch gesagt, es wird. Ja, er hat auch nicht zwischendurch aufgehört und gesagt, also die Hälfte reicht, jetzt musst du weitermachen. Ich weiß nicht, wer von euch Asterix und Obelix mal gelesen hat, Asterix bei den Briten, das finde ich so witzig, die kämpfen da mit den Römern und auf einmal kommt einer mit einer Tee an und sagt, bing, Pfeife, Glock, Tea Time. So ist das nicht. Der Kampf muss gekämpft werden. Und das ist auch heute so. Auch wir haben den Sieg ja schon zugesprochen. Jesus hat mit seinem Sterben, mit seinem Auferstehen gesiegt über den Tod und die Sünde, stimmt's? Und trotzdem müssen wir kämpfen, wir stehen im Kampf. Auch wenn der Sieg schon zugesichert ist. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, Herr, du wirst das schon machen. Da sind Leute, die noch nicht bekehrt sind. Herr, du wirst das schon machen. Wir schauen mal, wie du das machst. Das ist nicht die Wahrheit. Sondern der Kampf dauerte den ganzen Tag, obwohl ihm der Sieg zugesagt war. Am Ende können also nur 400 Amalekiter fliehen. Das ist übrigens genau die Zahl, mit der David gekämpft hat. Ja, und junge Leute sind also dann der Flucht. Menschlich ist dieser Sieg also überhaupt nicht zu erklären und auch nicht das Ergebnis. Da steht, David befreite die Gefangenen, auch seine beiden Frauen und eroberte alles zurück, was die Amalekiter erbeutet hatten. Seine Soldaten sahen alle ihre Familien wieder, niemand wurde vermisst, auch ihren Besitz gab David ihnen zurück. Hätte man damit rechnen müssen? Als sie dann Ziklag ankam, alles in die Sklaverei geführt, hätte man damit rechnen müssen, ist ohne Schaden. Man hat ja seine Vorstellung, was mit den Frauen passiert, wenn da eine kriegerische Horde darüber über so einen Ort kommt, oder? Aber Gott hat bewahrt, hat zu seiner Zusage gestanden. Ohne Schaden, ohne Verlust kann Gott befreien durch David aus dieser aussichtslosen Lage. Man kann sich sicher gut in die Gefühlslage der Frauen und Kinder hineinversetzen, die nun von David befreit werden. Ja, was für eine Freude, was für ein Jubel, kann man sich da mal reindenken. Ja? Du bist in der, also tagelang, wochenlang vielleicht, da in der Hand von solchen Leuten und jetzt kommt David und du bist frei. Was für ein Jubel. Ist da einer dabei, der sagt, oh, mir hat es eigentlich hier gefallen? Das glaube ich nicht. Ja, und sie hatten ein Leben in Knechtschaft und in Fremdbestimmung vor Augen, ja, unter elendsten Bedingungen. Sie mussten da Leuten dienen, ja, die sie nicht leiden konnten, die auch nicht liebenswert waren. Nun dürfen sie wieder heimkehren, dürfen ihr eigenes Leben wieder empfangen und dürfen zur Ruhe kommen. Das war ihr Tag der Befreiung. Als ich über den Bibeltext nachgedacht habe, so was, über Befreiung, was kann man da mal nehmen als Grundlage, wo sagt Gott was darüber, da hat dieser Bericht mich eigentlich sehr bewegt. Eigentlich ist Befreiung auch ein sehr zentrales Thema im Neuen Testament. Ja, man hätte auch da viele gute Impulse finden können. Ja, Paulus erklärt uns das ganz überzeugend, dass alle Menschen Sklaven der Sünde sind, unter ihrer Herrschaft, ja, so wie die Angehörigen von David ja Sklaven der Amalekiter waren. Ja, mit den Wirkungen der Sünde auch am eigenen Leben. Ja, das wird vor allem in Römer 7 hier auch deutlich, ja, wo Paulus dann diesen herzzerreißenden Ruf da im Vers 24 schreibt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Ja, diese Auswirkung der Herrschaft der Sünde in unserem Leben, etwas tun zu müssen, was ich eigentlich nicht will. Wir können durch Paulus hören und wissen, dass Jesus gekommen ist, dass er sein eigenes Leben in die Waagschale geworfen hat, damit wir von dieser Knechtschaft, die uns zerstört, wieder frei werden können, wieder gerecht werden können, ganz neu in wahres Menschsein hineinkommen können. Ein Gegenüber, eine Ebenbildlichkeit Gottes wieder sein können. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, so bricht es aus Paulus hinaus, als er das sich selbst klar macht und uns das hier auch weitergibt. Ja, da hätte man ganz andere Texte zum Thema Befreiung finden können, mit viel mehr theologischer Tiefe sicher, als diesen Bericht der Befreiung der Einwohner Ziklags durch David. Aber ich finde, der Vorteil solch einer Erzählung ist, solch ein Bericht ist, dass man sich da so unglaublich hineinversetzen kann, dass das viel mehr das Herz als den Verstand anspricht, als vielleicht so ein tieftheologischer Text. Oder? Man kann sich einfach reinversetzen, wie es den Menschen in der Sklaverei ging. Kann uns emotional mitnehmen, kann es nachvollziehen. Wir können uns hineinversetzen in diese erschütternde Erfahrung der Gefangennahme durch die feindliche Macht, ja, wie es den Bewohnern von Ziklag ging. Wir haben das sich im Film vor Augen, wie, wenn man sich da mal so reindenkt, wie das ist, ja, wenn da plötzlich so ein feindliche Reiter kommen, ja, über diese Stadt herfallen, die Häuser brennen, Kinder und Frauen werden mit einem Lasso eingefangen, ja, weggeschleppt. Kann man sich das vorstellen, wie das ist? Wie Sklaverei beginnt? Wie sie dann am Strick hinter den Kamelen hergezogen durch die Wüste taumeln, ja, Nahrungsmangel, Wassermangel, Zuwendungsmangel, die taumeln da immer mit der Gefahr, wenn ich hinfalle, bin ich tot. Haben Sie ja gesehen bei dem ägyptischen Gefangenen, Sklaven. Wird es mir auch so gehen? Darf ich Schwäche zugeben? Muss ich nicht immer Stärke zeigen, ja, dass ich nicht weggeworfen werde, wenn ich nichts mehr wert bin? Was wird sie am Ziel erwarten, solche Gefangenen? Sklaverei bedeutet Leben ohne Hoffnung, jemandem bis ans Lebensende zu dienen, dem ich nichts bedeute, ohne Ehre, ohne Würde. Und dieses Sehnen, diese Frage, wer wird mich befreien, wie lange noch? Man kann sich gut reinversetzen. All das erzählt uns diese Geschichte. Und all das ist eigentlich ein Bild für den Menschen, der unter der Herrschaft der Sünde steht. Hinter der Sünde, der Trennung von Gott, steht ja auch eine Macht. So wie die Amalekiter, also auch eine feindliche Macht, waren, so steht hinter der Sünde, hinter dem, was uns versklaven will, eine Macht. Das ist Satan, der sich gegen Gott stellt, Menschen benutzt für seine Machenschaften. Und er ist kein guter Herr. Er ist kein guter Herr. Er verspricht viel und hält nichts. Der Zug der Gefangenen durch die Wüste ist ja ein Bild dafür, wie es Menschen unter seine Herrschaft geht. Mangel und Lieblosigkeit bestimmen dieses Dasein. Bleibt da Raum für Hoffnung, ist die Frage. Unsere Geschichte von David sagt dazu, ja, es bleibt Hoffnung. Gott hat schon etwas vorbereitet. Ich denke, jeder kann sich vorstellen, wie es den Frauen und Kindern ergangen ist, als David und seine Männer nach der Schlacht zum Gefängnis der Sklaven kamen, das Schloss zerbrochen haben, vor der Gittertür vielleicht. Ja, und als sie ihre Männer, ihre Väter und Brüder erkannten, sie kommen, um uns zu befreien, welches Leuchten in den Augen. Ja, als dann die Stricke zerschnitten oder Ketten zerbrochen wurden, ja, die sie gefangen hielten, da hält sich doch niemand mit Jubel zurück. Da sagt doch niemand, nein, ich bleib lieber hier, hier ist es schön. Niemand. Das, was die Menschen damals im Lager Amalekita erlebten, das können wir heute im Lager der Sünde erleben. Der Erlöser kommt und löst unsere Ketten, die uns an Satan, an eine Existenz der Hoffnungslosigkeit binden. Er befreit uns zu neuem Leben in die Gemeinschaft mit Gott. Wir dürfen heimkehren zu unserem Vater, zu einer Perspektive des ewigen Lebens in Fülle. In Fülle. Das, was Satan bietet, das ist Mangel. Aber Gott möchte uns befreien zu einem Leben in Fülle, in Ewigkeit. Freuen wir uns darüber? Ist das ein Grund zur Freude? Sagt es mal euren Gesichtern. Ja, wir dürfen uns da freuen. Wir sind Deutsche, wir freuen uns innen, das ist schon okay. Also, außer unsere Freunde, die zu uns gekommen sind. Wenn wir so eine Erzählung aus den Tiefen des Alten Testaments haben, dann sollten wir das natürlich als das erkennen, was es zuerst sein will, nämlich ein Bericht über ein historisches Geschehen, bei dem Gott seinem Volk hilft, bei dem sich sein Wesen offenbart. Ja, können wir was lernen daraus? Aber darüber hinaus soll es auch etwas über unser eigenes Leben sagen. Ja, die Juden unterscheiden ja im Unterschied zu uns nicht so in geschichtliche Bücher und in prophetische Bücher, sondern sie sagen, das sind die vorderen Propheten und die hinteren Propheten, weil sie wissen, dass auch solche Texte einen prophetischen Anspruch haben, das heißt, in unser Leben hineinsprechen will. Wie diese Geschichte. So ist die Erzählung über Davids Rettungstat zum einen historischer Bericht, aber auch ein prophetischer Hinweis darauf, was Gott in unserem Leben tun will, an seinem Volk, ja, zu dem wir gehören dürfen. Ja, und ganz bewusst des Alten, des Neuen Bundes. So können wir das Handeln Davids absolut als ein Vorbild für den Messias Jesus erkennen. Er ist das Vorbild des Messias Jesus. Dazu kommt, dass im orientalischen Denken, also die Generationen einer Familie miteinander verbunden sind, das ist anders als wir heute, wo wir sagen, ich bin ich, was vorher war und hinter mir, das interessiert mich nicht. Damals war das eine Linie. In David repräsentiert sich also seine Vorväter, ja, von Obed und ja, von Abraham her schon, bis hin zu seinem Nachkommen Jesus, das ist, er repräsentiert das hier auch. Das ist auch die Bedeutung der Stammbäume, die wir in der Bibel haben. David war also für seine Zeit der von Gott berufene Retter in Israel. Er war der von Gott berufene Retter. Schon aus diesem Grund ist die Geschichte von Ziklag wichtig, weil sie zeigt, der Retter rettet. Gott beruft und rettet durch den Retter, so wie das David gemacht hat. Und so repräsentiert David auch die geistliche Verheißungslinie, ja, also von Abraham bis, also über Isaak und Jakob bis hin zu Jesus. Und so hat diese Geschichte also absolut auch eine theologische Aussage, so wie der Messias David gemäß seinem Auftrag die ihm anvertrauten Menschen aus der Hand der Amalekiter gerettet hat, die ja die gottfeindlichen Kräfte repräsentieren, so reißt der endzeitliche Messias Jesus die Menschen aus der Macht des Satans heraus, die sich nach Befreiung durch ihn sehnen. Die sagen, rette mich. Nichts wird ihn aufhalten, so wie David nichts aufgehalten hat. Nichts wird ihm widerstehen können, so wie David nichts widerstehen konnte. Die Zahl der Feinde war völlig unerheblich, denn Gott war mit ihm. Er wird die Sehnsucht der Menschen nach einem Leben in wahrer Freiheit, nämlich zu einer geheilten Beziehung mit Gott, ihrem Schöpfer, erfüllen. Und das dürfen wir für uns heute in Anspruch nehmen. Wir dürfen uns hineinversetzen in die Gefangenen der Amalekiter, ja, dürfen das erleben emotional, ja, wie die Ketten zerbrochen werden, wie die Stricke zerschnitten werden. Du bist frei und darfst wieder in deine Heimat zurückgehen, zu deinem Schöpfer, zu deinem Vater, der ein Leben in Fülle und in Ewigkeit für dich hat. Schön, oder? Was für eine Zusage. Gott stellt sich selber dahinter. Wer das erlebt hat, er darf das neu auch neu hören und sich neu zusprechen lassen. Wer da noch Fragen hat, noch auf dem Weg ist, er darf sich das sagen lassen, es gibt nichts Besseres. Willst du Sklave sein? Oder willst du Bruder, Kind, Schwester sein? Ich denke, die Entscheidung fällt leicht. Lest sie gern zu Hause nochmal nach, die Geschichte, versetzt euch hinein und freut euch, das hat Jesus an uns getan. Amen.